Das Thema ist da bereits genannt worden, wie Gott seinen Namen heiligt. Man kann sich auch noch denken, dass man drei Pünktchen hinter dieses Thema setzt. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Gedankenstrich oder drei Pünktchen, wie das weitergeht. Nein, wir wollen sehen heute Abend. Ich möchte ausgehen von Hesekiel 36. Und zwar lese ich jetzt von Vers 21 an. Eigentlich ist es mittendrin. Wir kriegen aber dann auch morgen noch weitere Texte oder Verse aus diesem Abschnitt. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Und nun kommt der Versteil, der gestern Abend dran war. Wenn ich vor ihren Augen, also vor den Augen der Heiden, an euch zeige, dass ich heilig bin. Das ist eine der Stellen, die bei mir auch die Reaktion ausgelöst haben, von der ich ja gestern Abend gesagt habe, beim Lesen des Propheten Hesekiel, beim Fortlaufenden. Hesekiel, jetzt hört doch mal auf. Nicht wahr, wie der mit Israel ins Gericht geht, im Namen Gottes. Wenn es da immer wieder heißt, in den wenigen Versen beobachten wir das, den ihr entheiligt habt, wohin ihr gekommen seid, ihr habt meinen Namen entheiligt. Mehrfach wird es gesagt, der Prophet muss es geradezu ins Fleisch des eigenen Volkes hineindrücken und deutlich machen, was dieses Volk alles angestellt hat. Wir kommen heute Abend an verschiedenen Stellen zu Aussagen, die mir selber wehtun. Wo man denken könnte, ja, ist denn das nun anti-Israel geredet oder wie auch immer. Bläst er jetzt auch in das Hirnlein, in da so viele Blasen in unseren Tagen? Nun, das habe ich nun absolut nicht vor. Aber ich sage, wir müssen ja das nachzeichnen, was die Bibel selber tut. Ich sagte ja bereits gestern Abend, Gott selber geht durch die Propheten mit seinem Volk ins Gericht. Und die eigenen Leute, die Propheten, waren ja Juden, waren ja Leute aus dem eigenen Volk. Die mussten, wenn wir jetzt an Jeremia denken, unter Tränen und Schmerzen immer wieder verkündigen, ihr habt meinen Namen entheiligt. Und das muss der Prophet Hesekiel auch machen. Deshalb ist beides falsch. Der Antisemitismus und Antijudaismus, aber auch der Philosemitismus. Das heißt, dass man in einer einseitigen, schwärmerischen Art einfach da alles bloß gut heißt. Die Bibel tut es nicht. Die heißt nicht einfach alles gut. Also, nun zu diesem Thema. Wie Gott seinen Namen heiligt. Mir ist aufgefallen, dass der Korntaler Theologe Hans Brandenburg, der einen Kommentar geschrieben hat, in der Reihe Das lebendige Wort, wo auch Jakob Kröger verschiedene Kommentare geschrieben hat, wie er sowohl sein Vorwort als überhaupt das ganze Buch, also sein ganzer Kommentar, geschlossen wird mit dem Satz, geheiligt werde dein Name. Es ist bereits darauf hingewiesen, das ist ja die erste Bitte oder das erste Anliegen, das Jesus im Vater unser erwähnt, geheiligt werde dein Name. Hans Brandenburg hat das mit dieser ersten Vater unser Bitte auf den Punkt gebracht. Das, was das Anliegen des Hesekiel war, des ganzen Hesekiel-Buches, geheiligt werde der Name Gottes. Es fällt auf, dass in dem ganzen Buch Hesekiel das Wort Liebe und Güte nicht vorkommt. Und nur einmal das Wort Erbarmen, also gemeint vom Erbarmen Gottes. Nicht wahr? Das macht ja deutlich, dass der Prophet mit seinem Auftrag eine Aufgabe hatte, ich sagte schon als Priestersohn, nun in ganz besonderer Weise darauf hinzuweisen, was der heilige Gott von seinem Volk, dem er ja am Anfang schon gesagt hat, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, erwartet. Und was das alles heißt. Und wie gerade Hesekiel an dieser Stelle nun so manches Schiefgelaufene und manche Fehlentwicklung zurechtrücken musste und deutlich machen, da geht der Weg. Ich möchte meinen Vortrag heute Abend gliedern in drei Teile. Es sind eigentlich drei Warum-Fragen. Das sind nun Fragen, aber ich denke, dass es auch zu Antworten kommt. Der erste Punkt, warum gerade seinen Namen? Das wird ja betont. Ich will meinen großen Namen, den ihr entheiligt habt, den ihr unter ihnen entheiligt habt, schon wird es wieder unterstrichen, wieder heilig machen. Also warum gerade seinen Namen? Zweite Frage, warum gerade heiligen? Was soll dieser Begriff heiligen? Der Heilige Israels, ein Kennwort des Propheten Jesaja ist es, der Heilige Israels. Und die dritte Frage heißt dann, warum gerade mit solchen Maßnahmen? Und welche Maßnahmen das dann sind, da kommen wir dann drauf. Also, erster Hauptpunkt, warum gerade seinen Namen? Wir wollen zunächst Einblick nehmen in die biblische Bedeutung der Namen. In der Bibel, und das ist etwas, was wir neu hören und vielleicht auch lernen müssen, in der Bibel steht Name immer für Person. Das hat sich bei uns total verloren, weithin. Nicht wahr, Goethe, der große Denker und Dichter, ja nun wirklich einer von den großen Deutschen, ja nun, der lässt in seinem Faust schon sagen, Name, Schall und Rauch. Also was soll das? Da ist nicht so viel dran. Also er wehrt es ab. Vielleicht, weil er, Goethe, sich dem Anspruch dessen, was Name eigentlich meint und bedeutet, entwinden wollte. Bekanntlich war ja Goethe dicht dran durch Lahrvater, ja nun, sich eventuell auch zu entscheiden für Christus, ja oder nein. Und dann fiel es halt negativ aus. Das Weltkind in der Mitte, Propheten rechts, Propheten links, das Weltkind, nämlich er selber in der Mitte, Goethe. Und nun gut, Name, Schall und Rauch, in der Bibel nicht. In der Bibel will ja der, der einen Namen hat, von Gott gerufen werden. Und wenn Name für Person steht, dann kann die Person gerufen werden. Also, man spricht ja heute gerne von der Identität. Und das ist in der Bibel der Fall. Wer Bäcker heißt, ist Bäcker. Und wer Schneider heißt, ist Schneider. Ich war, das hat sich bei uns verloren, weithin. Aber in der Bibel müssen wir das wirklich sozusagen auf das Original zurückführen. Das fängt ja vorne in der Bibel an. Adam, der Mensch, wird gerufen. Und nicht anonym. Adam, wo bist du? Und der Ruf Gottes trifft den Adam in einer Situation nach dem Sündenfall, wo er sich ja verstecken wollte oder versteckt hat. Und Gott hat ihn gefunden. Er hat ihn mit Namen gerufen. Später lesen wir dann beim Propheten Jesaja, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heißt, ich weiß doch, wer du bist, ich weiß, wo du bist, du kannst dich vor mir nicht verstecken. Du brauchst es auch gar nicht. Also Name steht für Person, die gerufen werden kann. Und wenn, ich setze immer voraus, dass wir einfach die biblische Bedeutung jetzt versuchen herauszufinden. Wenn Name für Person steht, dann kann dieselbe Person auch festgelegt werden, eben auf den Namen. Du bist gemeint, kein anderer. Es findet also keine Entpersönlichung statt, in der Bibel nicht. So kann die Person belohnt werden, sie kann belangt werden, sie kann nicht, vor Gott nicht, in eine andere Identität hineinschlüpfen. Sozusagen, wer sich beim Geheimdienst anstellen lässt, der nimmt eine andere Identität an, kriegt einen anderen Personalausweis und wird dann zu einer anderen Person gemacht. Das geht vor Gott nicht. Name steht für Person, nicht für eine Nummer. Meine Frau und ich haben neulich eine Sendung gesehen, die, das muss ich schnell rekapitulieren, da wurden zwei Frauen im Gespräch interviewt, die haben das KZ überlebt. Eine davon war Cellistin und hat wohl wegen ihres Könnens sich selber retten können und ihre Schwester auch noch. Und die wurden gefragt, was eigentlich das Schlimmste gewesen sei im KZ. Und die Antwort ging in die Richtung, etwa, ich kann es nicht mehr wörtlich wiederholen, die Entwürdigung, die Entmenschlichung. Nackt antreten müssen, in der Kälte stehen und stundenlang Strapazen über sich ergehen lassen. Das war ja alles gemacht. Es war die Entwürdigung. Das Menschsein nicht mehr haben dürfen, war das Schlimmste. Das macht Gott mit seinen Menschenkindern nicht. Bei Gott bleibt der Mensch Mensch. Auch der Gefallene bleibt bei Gott Mensch. Er wird nicht bloß Nummer. Er wird nicht entwertet. Gott wertet den Menschen so auf, auch den Gefallenen, auch den Entferntesten, auch den, der in der Gosse landet, wertet den Menschen so auf, dass er seinen Sohn für ihn sterben lässt. Thielicke war es, der wohl den Satz geprägt hat, Gott liebt uns, darum sind wir wertvoll. Irgendwie so ähnlich. Darum sind wir wertvoll. Wir sind nicht wertvoll, weil wir so sind, wie wir sind. Und müssten dann unsere eigenen Qualitäten hervorkehren. Nein, sondern weil Gott uns liebt, darum. Das ist der Maßstab, den Gott an den Menschen anlegt. Und der Mensch, ich rede jetzt pauschal, die Menschheit ist da dabei, das Menschsein des Menschen so zu entwürdigen. Was hatten bereits unser Jahrhundert, das erst begonnene und das verflossene Jahrhundert, an menschlicher Entwürdigung, an Menschenverachtung hervorgebracht? Gott tritt dem entgegen, wenn er Name für Person gelten lässt. Nun entdecken wir auch in der Bibel Namensänderungen. Jedem Israelfahrer fällt es ja auf, nicht wahr, dass man in Israel sehr schnell andere Namen annehmen kann. Der Shalom ben Korin, der hat mal ganz anders geheißen, als er in München lebte. Und der David Ben-Gurion, der hat auch anders geheißen, als er noch in Polen war oder von wo er herkam. Also man hat in Israel die Praxis der Namensänderung sehr gut gehandhabt und ohne Skrupel, so möchte ich sagen. Nun hat es ja eine Tradition in der Bibel. Gott selber hat Namensänderungen vorgenommen und damit hat er auch Zeichen gesetzt. Er wollte zum Beispiel bei Abraham, so wie er ja anfangs hieß, die Namensänderung in Abraham, also da wurde noch eine Silbe hinzugefügt, ja deshalb vorgenommen, weil er aus dem Abraham einen machen wollte. Gott wollte einen aus ihm machen, ein Vater vieler Völker. Das ist da der Sinn dieser Namensänderung. Also es war eine Aufgabenbestimmung, eine Zweckbestimmung mit verbunden mit der Namensänderung. Dasselbe war ja auch beim Jakob. Wir entdecken ja, dass in der Bibel sowohl der Name Jakob im Alten Testament durchgehend vorkommt, bis hinein ins Neue. Interessant ist ja, dass in Römer 11 Paulus gerade an der Stelle, wo er, soll ich sagen, die große Wende für Israel zitiert, er wird die Sünde von Jakob abwenden, Römer 11, 27, 28, dass da der Name Jakob verwendet wird. Also sozusagen das, was ursprünglich in dem Wesen und Charakter eben des Jakob vorhanden ist. Bis da hinein spielt es noch eine Rolle. Und er wird dieses Wesen, dieses sündhafte, verbogene und krumme Wesen von Zion abwenden, von Israel wegnehmen. Und nun der Name Israel, heißt ja Gottesstreiter. Jakob wurde ja von Gott bewusst, Pniel-Erlebnis war das ja, eben geändert in den Namen Israel. Und den hat Israel übernommen und bekommen. Heute wieder aufs Neue. Ist ja uns bekannt und geläufig. Also Namensänderung steht für besondere Beauftragung und Verheißung in der Bibel. Weiter. Namensgebung, die in der Bibel vorgenommen werden, sowohl von Gott her als auch von Seiten der Menschen, wenn etwa eine Mutter ihrem Neugeborenen einen Namen gibt, vielleicht war der Vater auch beteiligt bei der Namensgebung, dann ist damit gleich in das Wesen dieses Neugeborenen etwas hineingraviert. Nach der Bibel ist es so. Oder die klassische Stelle gleich am Anfang der Bibel, wenn Adam den Tieren den Namen gibt, ist klar damit verbunden, dass die Namensgebung, die Adam vorgenommen hat, gleichzeitig eine Kennzeichnung des Charakters, des Wesens dieser Tiere bedeutete. Sagt die Bibel. Adam hatte wohl, das war übrigens vor seinem Sündenfall, hatte wohl die Fähigkeit, bevor dann bei ihm die Verdunkelung eingetreten ist durch die Sünde, die Fähigkeit, etwas zu durchschauen und dann mit der Namensgebung zu belegen. Und damit verbunden war da gerade bei Adam auch der Auftrag, du sollst über sie herrschen. Der König der Erde, hat Erich Sauer ja eines seiner Bücher benannt. Eben der Urauftrag des Adam. Vollmacht über die Tiere. Das ist nicht bloß so in der Bibel so eine Randbemerkung als Spielerei gedacht, sondern hat tiefgründige Aussagen in sich, nämlich Wesen und Zweckbestimmung richtig bezeichnen zu können. Das ist doch bis heute für uns Menschen eine notwendig zu erwerbende Fähigkeit. Nicht alle können das. Und wer meint, er könne das, der muss sich ständig hinterfragen lassen, ob das auch stimmt, was er meint, hier zu können. Nämlich eine Sache, einen Vorgang bis hin zu dem, dass einer einen Menschen durchschauen können soll. Denken wir mal einen, der eine Personalabteilung zu leiten hat und muss ständig mit Menschen umgehen, er muss Menschen einstellen, er muss den richtigen Mann an den richtigen Platz hinweisen können, er muss die Fähigkeit haben, ihn zu durchschauen, nicht im negativen Sinne, sondern einfach sein Wesen zu erfassen. Das konnte der Adam, er konnte das mit den Tieren. Wie wichtig ist es, dass heute das Gespür entwickelt wird für Vorgänge, für Geistesbewegungen, für Geschehnisse, für Auftritte von Menschen. Vielleicht für Auftritte, die sehr lauthals und propagandistisch ablaufen. Dass man hier nicht am Vordergründigen hängen bleibt, sondern das Hintergründige, das Wesenhafte. Was ist der Urgrund? Die Bibel sagt hier, was ist der Geist, der dahinter steht? Dass man das zu durchschauen und zu erkennen und zu beurteilen lernt. Wie wichtig ist das heute? Das Neue Testament drückt es so aus. Prüfe die Geister. Glaube nicht einem jeden Geist. Durchschau doch eine Sache. Schau auf das Wesenhafte. Oder die Bibel, die macht es noch kürzer, wenn sie sagt, was die Wahrheit ist. Was die Wahrheit ist, erkennen und erfassen lernen. Und Wahrheit ist da viel, viel mehr, als eben bloß, dass einer nicht die Lüge sagt oder so. Sondern Wahrheit meint hier die eigentliche vor Gott bestehende und bestimmte Wirklichkeit. Die Realität, das ist damit Wahrheit gemeint. Was eine Sache, eine Person, eine Bewegung ihrem Wesen nach ist. Also, das habe ich jetzt mit dem Stichwort Namensgebung verbunden. Also nicht bloße Spielerei, wenn das da gleich am Anfang in der Bibel erwähnt ist. Und nun Namenskundgebung. bin immer noch bei dem Punkt, warum gerade seinen Namen heiligen. Namenskundgebung hat in der Bibel auch eine ganz wichtige Bedeutung. Es ist da bekannt, als Mose dort am brennenden Dornbusch seine Berufung erlebt hat, hat ihn Gott angesprochen in der Wüste, ist das Erste, was Mose fragt, wie heißt du? Er will also den Namen des Gottes erfahren, und er war ja als Kronprinz in Ägypten aufgewachsen und hat dort von vielen Göttern gehört, und es gab im Altertum, also ja bis hinein in unsere Zeit, genug Götzen und Götter, da hat es nicht gemangelt. Und wenn er nun nach dem Namen fragt, hat es schon seinen Hintergrund. Er sollte ja von Gott zu seinen Brüdern gesandt werden, die als Sklaven noch in Ägypten waren. Und nun sollte er ja im Namen des Gottes, der ihn berufen hat, denen etwas ausrichten. Also muss er den Namen wissen. Wie heißt du? Aber das hat auch den Hintergrund, wenn er nämlich, der Mose, den Namen des Gottes weiß, der ihn gesandt hat, dann hat er so etwas wie ein Faustpfand. Er kennt den Namen und kann den Namen dessen, den er kennt, mit Namen anrufen, und in dessen Namen kann er auftreten. Das hat doch Mose dann auch praktiziert. Also Namenskundgebung bedeutet in der Bibel, ich enthülle mich. Ich gewähre einen Einblick in mein Wesen. Ich zeige dir, wer ich bin. Und das hat Gott Stück für Stück, Schritt für Schritt getan. Ich könnte jetzt ein paar Zwischenstationen nennen, als Mose ja bei der Gesetzgebung zum zweiten Mal auf dem Sinai war und dort die Gesetzestafeln bekommen hat zum zweiten Mal. Nicht wahr, da hat sich ihm ja Gott auch wieder geoffenbart. Da ging es einen Schritt weiter, wie dort am brennenden Dornbusch, bis hin zu der Offenbarung Gottes durch Jesus Christus. Also eine schrittweise Enthüllung des Wesens Gottes. Gott will sich kundtun. Er will mit seiner Namenskundgabe sich selber präsentieren. Wir Menschen, seine Menschen, sollen ihn kennenlernen. Das ist die Absicht Gottes. Gott will nicht der Verborgene bleiben. Es gibt ein Märchen, das ist auch viel mehr als eben bloß nur ein Märchen für Kinder, sondern da steckt eine tiefergehende Wahrheit auch drin. Und muss ich die Kinder fragen, die da sind, denen es sonst ja langweilig wird, wenn ich nicht auch mal was für die Kinder bringe. Da bin ich gespannt, ob er jetzt das Märchen herausfindet, das ich meine. Ich sage ein paar Dinge. Da ist so eine Zwergenfigur da um ein Feuer herum getanzt und hat etwas ganz Bestimmtes immer wieder ausgerufen, hat sich mächtig gefreut, dass die anderen, um die sich da gedreht hat, etwas nicht wissen. Jetzt. Welches Märchen ist denn das? Rumpelstilzchen. Ach, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und in dem Märchen wird es so dargestellt, von dem Augenblick an, das ist ja dann so ausgegangen, wenn ich es noch recht im Kopf habe, von dem Augenblick an, als eben der Gegner oder wer das war, wusste, dass das Rumpelstilzchen so heißt, hatte es Macht bekommen über das Rumpelstilzchen, und das hat sich, glaube ich, dann selber umgebracht, oder wie? Geht so aus? Das weiß ich jetzt nicht mehr recht, ist schon lang her. Das heißt, den Namen kennen bedeutet, der Betreffende, der meinen Namen kennt, hat so etwas wie Macht über mich. Da gibt es in der Bibel, im Psalm 91, einen Satz, der spricht gerade an dieser Stelle auch Bände. Das lese ich jetzt. Psalm 91 beginnt ja so: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Es geht ja dann weiter. Und dann heißt es in Vers 14, und nun müssen wir aufpassen, das, was ab Vers 14 steht in diesem Psalm, das ist in Anführungszeichen gesetzt. Nicht deshalb, weil das etwa nur im übertragenen Sinne zu gelten habe oder so, so wie wir manches Mal Aussagen in Anführungsstriche setzen, wenn, naja, eben wenn sie im übertragenen Sinne gemeint ist. Sondern, was soll das sagen? Das ist wörtlich angeführte Rede Gottes. Gott spricht so. Wenn man das nicht beachtet, dann kommt man eigentlich über diese Aussage gar nicht so recht mit. Da heißt es vorher, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist also die persönliche Zusage eben des Psalmisten an den Leser. Und dann heißt es ab Vers 14, er liebt mich. Ja, wer wen? Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Der Psalmdichter sagt doch das niemals von sich selber, sondern das ist Gott, der das sagt. Also, der Psalmdichter bekommt hier sozusagen eine Aussage Gottes ins Ohr und die schreibt er jetzt nieder. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Und jetzt kommt der Satz, auf den ich hinaus will. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Wer kennt den Namen Gottes? Nun eben der Gläubige, der auf Gott baut und traut. Und weil er meinen Namen kennt, kann ich ja gar nicht anders, als ihn schützen. Er kennt mich nämlich dem Wesen nach. Er weiß, dass ich der Gott und der Vater bin, geduldig von großer Güte, das ist jetzt von der Mose-Offenbarung her. Und er weiß doch, dass ich eigentlich niemanden enttäuschen kann. Das weiß er, darum kann ich es auch nicht, weil er mich kennt, weil er meinen Namen kennt. Das heißt nicht Meier-Müllers Schulze-Namen, sondern weil er mich dem Wesen nach kennt, weil er weiß, wer ich bin, nämlich der Höchste. Namenskundgebung. Den Namen Gottes kennen, heißt ihn seinem Wesen nach erfassen, heißt ihn anrufen können, heißt auch ihn vertreten können in dieser Welt, ihn bekannt machen. Es ist eine der größten Gefährdungen und Verfälschungen in unseren Tagen, besonders auch in unserem Land. Ich blende hier ein, wir waren vor anderthalb Monaten etwa, was haben wir jetzt, September hat er begonnen, also rechnen wir zurück, August, Juli, zweieinhalb Monate, waren wir in dem Weltkulturerbe, das war ein Klassentreffen, Weltkulturerbe Klostermaulbronn, sehr eindrucksvoll, dort die Lichterscheinung am 21. Juni war das, also Sommerbeginn, ganz großartig, schön hergerichtet. Wir waren alle sehr beeindruckt und als wir herausfuhren aus Maulbronn, stand ganz in der Nähe eine großartig aufgebaute Moschee. Nun weiß ich nicht, darf dort, wird dort, macht das schon oder macht das noch nicht oder geht es dann überhaupt nicht, was weiß ich, wird dort der Muezzin schon bereits seinen Gebetsruf ausrufen per Lautsprecher, so wie das in Jerusalem da bald Tag und Nacht erschallt und in den Morgenländern, wird es dort im Kloster Maulbronn, Kloster bitte, dort waren einmal fromme Mönche. Wird es dort auch bald sein? Wisst ihr, in unserem Land ist da eine heiße Diskussion aufgebrochen. Dürfen die das? Wir propagieren Gleichberechtigung. So wie die Christen ihre Glocken läuten lassen dürfen, so wird dann argumentiert, so sollten doch auch die Muslime eben ihren Gebetsruf erschallen lassen dürfen. Aber das ist eben nicht bloß ein Glockengeläute, was da dann vom Turm herabkommt, möglichst laut und per Lautsprecher, sondern das ist viel mehr. Das ist viel, viel mehr. Das ist ein muslimisches Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis heißt, Allah ist der Größere. Das ist das Bekenntnis. Und nun gibt es ja nicht wenige Christen, die fangen an, um der großartigen Umarmung willen, die man in unseren Tagen betreibt, zu sagen, ja, also, Allah ist der gleiche Gott wie der in der Bibel, ob das dann vom Minarett runterkommt oder ob das dann die Glocken da von unseren Türmen herunterläuten. Stimmt nicht. Nicht der gleiche. Das ist Konkurrenz. Ich sage es noch deutlicher, das ist antichristliche Konkurrenz. Durch Israel wollte Gott, dass sein Name bekannt gemacht wird, sein Name. Und ist der Gegenspieler auf den Plan getreten und ist dabei auf breitester Front seinen Namen, den Namen des Gegenspielers kundzumachen. Mit der Kundgabe seines Namens an Israel, Mose und wie es dann weiterging, hat sich Gott an Israel gebunden. Du sollst mein Zeuge sein. Ja, wie oft sagt das Jesaja? Und umgekehrt, Israel wurde an Gott gebunden. Und Gott hat den Bund nie gekündigt. Und wenn Israel noch so oft hat auswischen wollen, oder wie sagt man da, nein, entwischen wollen, Gott hat sich nie losgesagt von seinem Volk. Wenn Gott seinen Namen heiligt, dann heißt das, dass er durch Israel seinen Namen, sein wahres Wesen kundmachen will. Und wenn durch seinen Zeugen Israel dieser Name Gottes, dieses Wesen Gottes verdunkelt wurde oder verfälscht wurde, dann heißt das, das was Hesekiel sagt, ihr habt meinen Namen entheiligt. Sagt er ganz unverblümt. In den orthodoxen Kreisen Israels, und das war eigentlich auch zur Zeit Jesu Praxis, dass eben fromme Juden, und das gilt ja bis heute, den Namen Gottes nicht aussprechen. Und wenn Jesus immer wieder gefragt wurde, ja, bist du jetzt wirklich der von Gott Gesandte, der Prophet, dann hat er, wenn er sich auf Gott berufen hat, immer auch den Namen Gottes umschrieben. Ich war in der Kraft des Himmels und so weiter. Das sind Umschreibungen des Namens Gottes. Israel hat, um den Namen Gottes nicht zu entheiligen, nie den Namen Gottes gebraucht, verwendet. Ob dadurch nicht, das stelle ich jetzt als Frage in den Raum, ob dadurch nicht eine Fehlentwicklung eingeleitet worden ist. Weil Israel eben in der Angst war, den Namen Gottes zu entheiligen, haben sie eben den Namen Gottes überhaupt nicht mehr verwendet und haben ihn umschrieben und dadurch alles Mögliche aus ihm und mit ihm gemacht und haben gar nicht mehr richtig dran gedacht, dass die Entheiligung des Namens Gottes durch ganz andere Dinge nämlich geschehen ist, nämlich durch den Götzendienst und durch all das, was sich Israel geleistet hat. Gott will sich durch Israel in der Welt bekannt machen. Das gilt bis heute. Das galt während der ganzen Zeit der Israel-Geschichte. Und das gilt bis heute. Das wird auch in Zukunft gelten. Ich sage es noch einmal. Und wenn heute stattdessen der Muezzin nun ruft, ungeniert, den Allah propagiert, dann ist es nicht biblisch. Ich komme jetzt, auch wenn ich gleich zur zweiten Frage komme, auf Aussagen, das sagte ich schon, die tun mir selber weh, gerade wenn es im Blick auf Israel gesagt werden muss. Der Gott Israels ist durch Israel in ein falsches Licht gerückt worden. Der Hesekiel sagt hier so, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Ich war, das wird unter den Heiden gesagt, das ist jetzt in Vers 20. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Das heißt, die Tatsache, dass Gott diese Maßnahme hat machen müssen, war etwas, was Gott selber sozusagen in sein eigenes Herz geschnitten hat. Er hat diese Maßnahme machen müssen wegen seines Namens. Er betont es doch, ich tue es nicht um euren Willen, sondern um meines heiligen Namens willen. Weil Israel der Träger des Gottesnamens ist, liegt höchste Verantwortung auf diesem Volk. Nun legt Gott Wert darauf, seinen wirklichen Namen, das heißt sein Wesen, wer er wirklich ist, wieder freizuschaufeln, dass unter dem Schutt der Sünde, Klammer auf, Israels, Klammer zu, aber natürlich nicht nur Israels, aber hier nun besonders speziell, das unter der Sünde begraben liegt. Den Namen Heiligen heißt, das Wesen Gottes wieder freischaufeln. Nun kommen wir ein zweiter Punkt. Warum gerade Heiligen? Wir gehen jetzt auch zunächst mal dem Begriff Heilig und Heilige nach. Das ist ja das Motto der ganzen biblischen Heilsgeschichte. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist wie so ein Grundkonzept. Ihr sollt heilig sein. Und das wird nun an Israel demonstriert. Israel ist ja Gottes Demonstrationsvolk. An euch will ich nachweisen, an euch will ich zeigen, an euch will ich beweisen. Heilig ist etwas, was eben vom Gewöhnlichen getrennt und ausgesondert und abgegrenzt ist. Bekannt sind ja die heiligen Geräte im Tempel. Da waren Räucherpfannen, so ähnlich wie unsere heutigen Bratpfannen und andere Schalen und Geräte und so weiter. Die waren nicht deshalb heilig, weil sie besonders geglänzt hätten. Diese Räucherpfannen, die sind mit der Zeit auch schwarz geworden. Da hätte man auch den Ruß wegratzen müssen. Sondern diese heiligen Geräte waren deshalb heilig, weil sie in dem Tempel verwendet wurden für Gott, für die Anordnungen, die er angewiesen hat. Eine Person, eine Sache oder eine Zeit, es gab ja im Alten Testament genug Anweisungen im Blick auf die sogenannten heiligen Zeiten, werden erst dann heilig, wenn Gott sie zu eigen nimmt. Und dadurch werden sie heilige Personen, der hohe Priester. Der hohe Priester hat auch essen und schlafen müssen, wie alle anderen Menschen auch. Und doch war er eine von Gott heilige Person. Warum? Weil Gott ihn in den Dienst genommen, das heißt mit Beschlag gelegt hat. Heilige, das gilt doch bis hinein ins Neue Testament, sind Menschen, die Gott gehören, von denen Gott Besitz genommen hat. Da kann der Apostel Paulus den Kolossern schreiben, ihr Heiligen und Geliebten. Wir hatten einmal in Nürnberg, das war Anfang der 60er Jahre, die Zeltmission unserer Kirche eingeladen. Ich weiß noch gut, im Vorfeld die Vorbereitungen, natürlich ist da einiges nötig. Und der Leiter der Zeltmission, der hat damals ein Einladeplakat entwickelt, das war noch ganz neu damals, da ist die Propagandamaschine noch nicht so gelaufen, wie das heute ist, wo man Werbetexter und was weiß ich was alles einsetzen kann. Auf jeden Fall war das ja auch die Zeit, in der die Raketengeschichte noch nicht so hoch entwickelt war. Da waren wir also noch lange nicht auf dem Mond. Und da hat er ein Plakat entwickelt. Da war eine Rakete drauf, die so mit großem Schweif hinterhergezogen da eben den Himmel startet. Und jeder, der das natürlich gesehen hat, war von der Technik begeistert, ganz klar. Und darunter stand der Satz, du gehörst Gott. Da war natürlich nicht die Rakete gemeint, sondern der Betrachter. Du gehörst Gott. Ich weiß doch, wie man damals diskutiert hat, ja, kann man denn diese Aussage so pauschal machen und einfach sagen, du gehörst Gott, ist das nicht einfach einiges übersprungen, dass man dem Menschen das so ohne weiteres zusagt. Wir haben dann, aber das ist ja werbemäßig nicht so gut, gedacht, ja nun, eigentlich müsste heißen, du gehörst eigentlich Gott, aber wo bist du, wo steckst du denn gerade? Du gehörst Gott. Ich war, dieses Plakat sollte den Menschen, auch den Fernstehenden, darauf hinweisen, wo sein eigentlicher Platz ist. Du gehörst Gott. Ein Heiliger gehört Gott. Das ist die Bedeutung von heilig und Heiligen. Und da ist es nun eigentlich ganz selbstverständlich und notwendig, dass der sogenannte Heilige zu Gott hinpassen muss. Das heißt, eine Folge davon ist auch die sittliche Reinheit, Da muss sich dann einer auch benehmen. Wenn einer in ein Königshaus hineingeboren worden ist, dann muss er sich eben auch benehmen, wie einer, der von einem Königshaus herauskommt. Und wenn der Prinz XY von Hannover, wie heißt er denn da, der sich dann hat doch ein bisschen Furore gemacht, oder? Also wenn der sich entsprechend benimmt, dann sagt doch jeder, auch ganz schlicht und einfach denken, so benimmt er sich nicht. Der Heilige ist der, der sich nicht mit dem einlässt, was ihn absondert von Gott. Und was sondert uns denn ab von Gott? Die Sünde. Sünde ist Absonderung. Und das ist die Folge, wer zu Gott gehört, der kann sich nicht gleichzeitig mit dem einlassen, was Gott ins Gesicht schlägt, wozu Gott Nein sagt. Das ist der Satz, den Johannes in seinem ersten Brief verwendet, wenn er sagt, wer in ihm ist, kann nicht sündigen. Das ist der Sinn dieser Aussage. Wir dürfen das nicht jetzt übertreiben und sagen, der kann überhaupt nicht mehr sündigen. Das meint Johannes gar nicht. Er meint nur, wenn einer wirklich schon zu Gott gehört, eben in ihm ist, der kann nicht gleichzeitig genehmigen in seinem Leben und das nebeneinander dulden, was Gott missfällt. Das geht nicht. Israel hat den Namen Gottes entheiligt, das heißt in den Schmutz gezogen, das heißt mit der Sünde vermengt. Das steckt ganz klar in dem Satz. Ihr habt meinen Namen entheiligt. Der Hesekiel, ich werde nicht müde, das immer wieder auch zu unterstreichen, der betont es immer wieder, ihr habt meinen Namen entheiligt, wie wenn der Prophet sein schwer gewordenes Herz entleeren muss und sagen, wegen euch geht's euch so dreckig. Weil ihr selber so krumme Dinge gedreht habt, deshalb sitzt ihr jetzt in Babel. In welchem Volk hat es je Männer gegeben, die so scharf mit ihrem eigenen Volk ins Gericht gegangen sind? Wo haben unsere großen Dichter und Denker unserem eigenen Volk solche Dinge ins Stammbuch geschrieben? Die Blutschuld, die Israel auf sich geladen hat. Und Jesus bestätigt das. Nicht wahr? Die Sache mit den Prophetenmorden. Jesus bestätigt das. Ihr habt eure Hände blutig gemacht mit den Prophetenmorden. Und es gibt ja keinen Prophetenball, den ihr nicht umgebracht habt. So antwortet Jesus. Und dann, von Anfang an hat Gott euch ja gesagt, bitte haltet euch an mich, lasst die Finger von den Götzen. Die Götter der anderen Völker und Stämme und so, die um euch herum sind, lasst die Finger davon, das taugt nichts. Was hat Israel getan? Ständig geschielt nach den anderen Göttern und Götzen. Dann hat Gott gesagt, na bitteschön, wenn ihr partout andere Götzen und Götter wollt, ich schicke euch nach Babel. Da gibt es genug davon. Das war in der Zeit, als in Babel tatsächlich jeder König und jeder Herrscher und jeder Ort und jede Stadt und jedes Landgebiet und bald jeder Baum und jeder Fluss seinen Privatgott, sprich Privatgötzen hatte. Also Götzen Amas. Und dahin kam nun Israel. Wisst ihr, was das Ergebnis war? Israel kam, die zurückkamen, war dann geheilt vom Götzendienst. Dann hatten sie genug von den Götzen. Und das, was Israel bereits, ich hab das gestern Abend schon gesagt, unter Samuel als das große Anliegen formuliert hat, wir wollen auch einen König haben wie die anderen, wir wollen sein wie die anderen Völker. Das hat Gott im Jahre 70 mit der zweiten Wegführung aus Israel zu heilen begonnen. Wer die Geschichte Israels verfolgt, der wird feststellen, dass die Zerstreuten unter alle Völker immer wieder hin und her gependelt sind zwischen, ich sage jetzt das Fremdwort, Assimilierung, das heißt anpassen, angleichen, bis dahin, dass selbst in einem ganz bestimmten Zweig des Reformjudentums Gedanken aufgekommen sind, wir sind Deutsche, um bei unserem Volk zu bleiben, Deutsche mosaischen Glaubens. Also quasi die Betonung, dass wir wirklich zu diesem besonderen Volk gehören, das wollte man gar nicht mehr. Man wollte assimiliert sein und viele Juden haben ja gedacht, auch das, was in dem Dritten Reich gelaufen ist, ja, wir waren im Ersten Weltkrieg, haben genauso den Kopf hingehalten wie die anderen. Also uns kann man doch praktisch nichts antun. Wir haben doch unseren Patriotismus gezeigt. Wir sind doch echte Deutsche. Haben sich getäuscht. Ich war immer wieder zwischen Assimilierung, Anpassen, Angleichen und Verfolgung. Und dann kam immer wieder, wenn Gefahr lief, jetzt sind sie fast wieder einverleibt in die Völkerscharen, da wo sie sich befinden, kam Druck und Verfolgung und Gegnerschaft und Austreiben. Immer dieses Hin- und Herpendeln. Was ist denn der Grund? Israel hat das, was Gott von Anfang an bei diesem Volk erreichen wollte, nämlich die Absonderung. Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Missachtet. Nein, wie alle anderen. Dabei war ja von Gott die Absonderung nicht gedacht als eine Erhöhung oder sozusagen sich vor den anderen Völkern da aufspielen und präsentieren und sagen, ja, wir sind doch viel mehr, schließlich hat uns Gott sozusagen rausgeholt. Nein, verbunden mit dieser Absonderung war ja gerade der Dienst an den anderen Völkern, der noch kommt, Priester zu sein. Absonderung missachtet sein wollen wie alle anderen Völker, dann sagt Gott im Jahre 70, ich lasse mich das einfach so strichmäßig zeichnen, na bitte geh zu den anderen. Geht zu den Völkern. Ihr wollt sein wie alle anderen Völker. Bitteschön. Heiligen heißt jetzt nach diesen bitteren Entgleisungen Israels, ich werde dafür sorgen, dass ich mit meinem wahren Namen bekannt werde. Ich werde dafür sorgen, dass deutlich wird, dass ich der wahre und einzige Gott bin. Und zwar nicht vermischt mit dem Götzen Allah. Ich habe diesen Satz jetzt mit einer etwas größeren Lautstärke gesagt, weil das in unseren Tagen ja die große Gefahr ist. Die große Gefahr unter Christen, die hier nicht mehr klar sehen. Die große Gefahr auch selbst bei den Israelis, die auch nicht klar sehen. Mir hat mal am Toten Meer ein Israeli gesagt, wortwörtlich, mit dem habe ich immer wieder Gespräche geführt, ein Israeli, ja wissen Sie, das Judentum steht dem Islam näher als dem Christentum. Wir werden das Wischiwaschi kriegen. Da ist Israel mit drin in diesem Topf. Jetzt kommt mein dritter Punkt. Also, warum gerade seinen Namen? Warum gerade Heiligen? Und jetzt die dritte Frage, warum gerade mit solchen Maßnahmen? Wie macht denn Gott jetzt das, dass er seinen Namen heiligt? Wie macht er das? Darüber lässt uns Ezekiel nicht im Zweifel. Die Maßnahmen, die Gott ergreift, die werden bestimmt von dem, was gerade in diesem Kapitel und bald auf Schritt und Tritt in jedem Vers begegnet. Da fangen nämlich die Verse immer so an, ich will, ich will, ich will oder ich werde. Der Prophet muss das im Namen Gottes sagen. Gott spricht so, ich will. Nicht, wenn du, dann reagiere ich so und so. Oder wenn du, Israel, dich endlich bekehrst und wenn du endlich das einsiehst. Oder wenn du endlich zurückgekehrt bist oder was, obwohl das natürlich mit hereinspielt, sondern ich will. Gott steht hier als der souverän Handelnde, der planmäßig, aber nicht nach der Menschenplan, sondern nach seinem Plan vorgeht. Er führt seinen Ratschluss durch. Und da fragt er niemand, darf ich das? Also wie heiligt Gott seinen Namen? Mit welchen Maßnahmen? Es heißt, weil sie meinen Namen entheiligt haben, versprengte ich sie und zerstreute sie unter die Heiden, in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. Die Zerstreuung unter die Völker, das hat mit Babel begonnen und dann, etliche Generationen später, dann mit der Zerstreuung unter alle Völker, in alle Welt, in alle Himmelsrichtungen. Mit der Zerstreuung unter die Völker hat Gott eine Gerichtsmaßnahme durchgeführt, so nach dem Schema: Ihr wollt partout immer aus dem Stall ausbrechen, den ich für euch gezimmert habe. Ihr wollt es partout. Bitteschön. Den eigenen Willen gegen Gottes Willen durchsetzen. Kann Gott unter Umständen dazu bringen, dass er uns den eigenen Willen lässt. Aber als Gerichtsmaßnahme. Nicht, weil ein Gott sagt, mit dem ich nichts mehr anzufangen, den lasse ich jetzt laufen, sondern weil Gott das in seiner vorausschauenden Weisheit als Erziehungsmittel einsetzt. Macht er mit Israel. Geht zu den anderen, ihr werdet sehen, wo ihr hinkommt und ihr werdet sehen, wie weit ihr kommt. Die Zerstreuung Israels, der Juden in alle Welt, ist kein zufälliges weltgeschichtliches Ereignis, sondern das ist Gottes Handeln. Dahinter steht Gott, ich will, sagt Hesekiel ganz klar. Alle Welt, alle Völker mussten sich, nun, das kann man auch, oder muss man verschieden gewichten, aber ich kann es pauschal ruhig so sagen, alle Welt musste sich bis in unsere Tage hinein mit dem Judentum auseinandersetzen. Und ich sage jetzt einen Satz, der ist allerdings schwergewichtig, und alle Welt ist an Israel schuldig geworden. Alle Welt. Wir waren sehr überrascht. War das letztes Jahr oder war das schon vor 2 Jahren, weiß ich nicht, wann waren wir in der Schweiz? Da haben wir ihn schon vor. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren, egal. Auf jeden Fall ist uns dort ein Buch in die Hand gekommen, in dem Quartier, in dem wir untergebracht waren. Die Juden in der Schweiz, so ähnlich war der Titel, haben wir aufgeschlagen, gelesen. Und da hat einer nun wirklich den Mut gehabt, nachzuweisen, wie die Schweiz, die kleine, die anscheinend saubere oder wie auch immer, wie die Dreck am Stecken hat, wie die schuldig geworden ist an den Juden, an Israel, an dem, was da auch im Dritten Reich nicht war, mit Geschäfte machen und da waren hin und her auch mit den Nazis und dem allem, wie die Schweiz schuldig geworden ist. Und sie sind die Augen aufgegangen. Von den Engländern weiß man sowieso schon. Schuldig geworden. Aber Israel auch. Ist auch schuldig geworden. Israel ist wegen seiner Schuld zerstreut unter alle Völker. Da können wir nichts beschönigen. Die Bibel tut es nicht. Dass Israel in die Mühle der Völker wirren kam, ständig zwischen, was ich schon sagte, Assimilierung und, das heißt Anpassung und Verfolgung hin und her geworfen wurde, liegt in Gottes Plan. Natürlich kann einer jetzt hergehen und sagen, ja, was ist denn das für ein Gott? Wenn einer vordergründig denkt, der kann sich dann verabschieden und sagen, bitteschön, von einem solchen Gott will ich nichts wissen. Aber das kann einer nur, wenn er vordergründig denkt. Dass natürlich Gottes Plan eine positive Zielsetzung hat, auch bei dem allem. Da muss man die Bibel jetzt linear verstehen, linear lesen lernen. Da muss man erkennen, dass es ein Durchgangsstadium ist, wenn Gott an seinem eigenen Volk so handelt. Und wir sind doch Zeitzeugen heute, wir sind Zeitzeugen, dass Gott bereits den zweiten Punkt einleitet oder eingeleitet hat, nämlich die Heimführung, die Rückführung dieses Volkes. Sammlung und Heimholung ins Land der Väter aus allen Völkern gehört zu der Maßnahme, ich will meinen Namen heiligen. Da ist zunächst von einer Erneuerung dieses Volkes noch nicht die Rede. Das ist etwas, was selbst unter Gläubigen da und dort Probleme bringt. Und für manche ist es ein richtiger Stolperstein. Ich war, wir warten doch jetzt seit der Staatsgründung Israels und seit dem Sechstagekrieg und Jerusalem-Einnahme und so, erwarten wir doch endlich mal darauf, dass in Israel einfach geistlich mehr tut, stattdessen beobachten wir ganz andere Dinge. Ich weiß nicht, ob wir da falsch die Bibel lesen. Doch, ich weiß, wir lesen sie falsch an dieser Stelle. Wir dürfen nicht das Hintere vor dem Vorderen wollen. Gott heiligt seinen Namen. Ich habe jetzt in den dritten Punkt die Frage nach den Maßnahmen. Einmal die Zerstreuung unter alle Völker als Gerichtsmaßnahme Gottes. Die Sammlung und Heimholung dieses Volkes ins Land der Väter mit der ganz aktuellen Jerusalem-Frage. Eine Maßnahme zur Heiligung seines Namens. Ja, warum heiligt denn Gott gerade mit dieser Maßnahme seinen Namen? Ich will aufzählen. An der Tatsache, dass Gott sein Volk wieder heimführt, heimbringt ins Land der Väter, zeigt er sich als einer, der zu seinem Wort steht. Gott ist ein Worterfüller. Gott hält sein Wort. Das ist daran abzulesen. Er zeigt, dass er seinen Bund hält. Er steht zu dem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Und wenn Israel 100-mal ihn gebrochen hat, kann Gott zu diesem Bund stehen, den er hat ja durch das Blut seines Sohnes bezahlen lassen. Da kann keiner kommen, auch der Teufel nicht. Der wird es ja gern machen. Aber das kann er nicht sozusagen Gott Mauschelei vorwerfen. Und sagen, naja, also kommt, das ist ja dein Lieblingsvolk, lass mich es ein bisschen so karikieren, dein Lieblingsvolk, da drückst du alle Augen zu und so weiter. Und naja, aber so ganz rechtmäßig geht es nicht zu. Nein, das geht rechtmäßig zu. Gott kann den Bund mit Israel geschlossen rechtmäßig halten, denn dafür ist bezahlt worden. Deshalb der alte Bund und der neue Bund, das hängt ja da miteinander zusammen. Und Gott zeigt damit, bitte heiligen, habe ich ja gesagt, heißt Wesen enthüllen, zeigen, wer Gott ist. Und da zeigt Gott Israel, auch Israel, aber uns, die wir das doch sehen sollen und lernen sollen, ablesen sollen an Israel, zeigt Gott, wie zuverlässig er ist. Auf Gott ist Verlass. Ich zähle jetzt noch ganz kurz ein paar Dinge auf, die zu den Maßnahmen gehören, durch die Gott seinen Namen heiligt. Er wird reines Wasser über sein Volk springen, sagt Hesekiel. Das ist eine Reinigungsmaßnahme, die Israel erleben wird. Ich greife jetzt vor, da kommt morgen etwas ausführlicher noch. Da ist ja das Thema dran, die Zukunft Israels. Dann wird Gott die Maßnahme ergreifen, dass er sein Volk erneuert. Die Geistausgießung wird stattfinden. Die kann nicht stattfinden, bevor dieses Volk nicht in seinem Land ist, mindestens ein bestimmter Teil. Die Zahl kennt Gott. Dann wird deutlich werden, das heißt, das kann man ja heute schon zum großen Teil ablesen, wie Gott den Segensertrag des Bodens schenkt. Das erleben heute schon Israelfahrer. Man hat uns in Israel gesagt, dass während all der Kriege, die Israel geführt hat, führen musste, es musste sich ja wehren, muss sich bis heute wehren. Und ich war, die Gegner legen dann immer das als Aggression aus und sagen, das aggressive Israel. Dann kann man schon fragen, wer ist denn da aggressiv? Also, man hat uns in Israel gesagt, wir haben in all den Kriegen, die wir da führen mussten, nie gehungert. Da gab es nie Mangel. Und wenn man da auf einem Basar, das kann sein, wo es will in Israel ist, da sieht man eine Fülle von Früchten und Lebensmitteln ausgebreitet. Also da vergeht einem Hören und Sehen. Das kleine Land. Ich war die israelische Landwirtschaft produziert da längst viel, viel mehr, als er selber braucht. Führt er aus. Ist ja bekannt. Hat Hesekiel schon längst vorausgesagt. Eine Maßnahme, die Gott vornimmt. Wir wissen sehr gut, vielleicht weiß man es weithin auch leider nicht mehr, wie man, gerade wenn man mit dem Boden umgeht, wenn man den Ertrag des Bodens ernten will, wie man da abhängig ist von dem, wie Gott den Jahreslauf stellt. Das habe ich übrigens jetzt neu lernen müssen, seitdem ich im Ruhestand bin. Da meine Frau treibt der Äckerli um, ich tue ein bisschen Gärtnern und ich tue ein paar Baumgrundstücken da mein Unwesen treiben. Also da habe ich es neu lernen müssen, wie es tatsächlich stimmt, dass Gott den Jahreslauf stellen muss, wenn man da ernten will. Das haben wir gar nicht in der Hand. Und da steht man dann da und freut sich, ja, der Baum, der hat großartig angesetzt, blühte wunderbar und bestens. Und dann, ja, kurz vor der Ernte kommt ein Hagelschlag nach einem heißen Sommertag und der Hagel schlägt alles runter aus. Ja, was? Kann ich das bestimmen? Hat es uns nicht passiert, aber das habe ich jetzt konstruiert, sowas kann passieren. Wir fragen, mit welchen Maßnahmen heiligt Gott seinen Namen? Er wird sich an Israel erweisen. Als einer, der eingreift. Er greift ein. Ob es der UNO gefällt oder irgendwelchen anderen Gremien oder was, er greift ein. Und machen wir bitte die Erneuerung des Volkes nicht irgendwie abhängig von Menschen. Auch nicht von Beschlüssen seitens der Menschen. Selbst auch nicht abhängig von dem, was Israel tut oder nicht tut. Sondern machen wir die Erneuerung Israels abhängig von der Wiederkunft Jesu. Warum? Da breche ich jetzt ab. Warum geschieht es so und nicht anders? Gott ringt um sein Volk. Ich tue es nicht um eure Willen, sondern um meines heiligen Namens willen. Wird ganz klar betont. Gott liebt sein Volk und deshalb greift er zu solchen. Jetzt sage ich ein Wort, das ist schwer, zu solchen harten Maßnahmen, Und weil Gott seine Welt liebt und seine Menschheit liebt, deshalb geht er so vor. Und weil er ein heiliger Gott ist, deshalb kann er nicht einfach 5 Grad sein lassen. Und deshalb ist die Entwicklung in unserem Land, nicht wahr, dass man jetzt per Gesetz Homo-Ehe einführt und einfach diese Gesetzesliberalisierung vornimmt, per Gesetz, und die Regierung hier vorne draus marschiert. Und nicht wahr, das öffentliche Bekennen dessen, was von der Bibel her, vom Wort Gottes her, klar als falsch und gottwidrig erklärt ist, wenn man das nun nach außerhalb propagiert und groß damit noch angibt. Deshalb ist das alles himmelschreiend. Nicht, weil Gott jetzt im Himmel thront und, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und schäumt und sagt, was machen die bloß, sondern weil er seine Menschheit liebt, weil er seine Völker liebt, weil er sein Volk liebt. Deshalb muss er uns und wird er uns auf die Finger klopfen. Wie heiligt Gott seinen Namen? Ich sage noch einmal die 3 Punkte. Warum gerade seinen Namen? Warum gerade heiligen? Warum gerade mit solchen Maßnahmen? In Gericht und Gnade handelt Gott an seinem Demonstrationsvolk Israel. In Gericht und Gnade. Aber die Gnade triumphiert über das Gericht. Ich schließe mit 4 Sätzen von Heinz Schumacher, die hat er irgendwo, glaube in seinem Buch Lehre der Bibel, so geschrieben. Da bin ich jetzt nicht sicher. Was Israel betrifft. Kein Volk wurde je so sehr von Gott gesegnet. Kein Volk hat so sehr gegen Gott gesündigt. Das hängt mit dem zusammen, was Gott investiert hat in dieses Volk. Ich war das Maß der Sünde, wird da von dem her bestimmt und gewogen und gemessen. Kein Volk wurde und wird noch so sehr von Gott gerichtet. Wir werden darüber morgen etwas hören. Und der letzte Satz. Kein Volk wird so wunderbar von Gott getröstet werden. Ich verstehe je länger, je mehr, dass der Apostel Paulus nach den drei Kapiteln Israel-Theologie im Römerbrief, nämlich die Kapitel 9 bis 11, in einen Lobpreis ausbricht, am Schluss von Kapitel 11. Ich verstehe es, dass je länger, je mehr, so muss ich sagen. Wie es aus dem Apostel herausbricht, nicht wahr? Gott hat alle beschlossen oder eingefangen ins Gefängnis des Unglaubens, auf das er sich aller erbarme. Und dann kommt es. Wie groß, wie wunderbar sind die Wege Gottes im Gericht. Ich war, wie wundersam sind deine Gerichte und wie großartig deine Wege, er kleidet das ja in alttestamentliche Zitate, von ihm, durch ihm sind alle Dinge. Das ist der Lobpreis, mit dem der Apostel Paulus die ganzen Gerichts- und Gnadenwege Gottes mit seinem Volk und mit allen Völkern beschließt. Der Lobpreis Gottes. Und der Lobpreis Gottes ist das Endziel der Wege Gottes. Nun beten wir. Herr, wir dürfen heute schon einstimmen in den Lobpreis deines Namens. Wir danken dir, dass uns dein Wort deine Wege aufschließt und wir auch nur ahnungsweise erfassen lernen, wie du vorgehst, wie du handelst, was du beabsichtigst. Und wo du auch mit schweren Gerichtsmaßnahmen doch immer Heilsabsichten verbindest. Ach Herr, öffne uns den Blick dafür immer mehr, dass wir dich auch immer mehr loben und preisen lernen. Du hast uns auch als deine Gemeinde in diese Welt hinein berufen und hineingesetzt, deinen Namen kundzumachen. Schenk doch, dass niemand uns das raubt, dass wir uns den Mund nicht verbieten lassen, dass wir als deine Zeugen auftreten. Und schenke bald den Tag, an dem auch dein Volk Israel als Zeuge auftritt in der ganzen Welt. Amen.